Deutschlandfunk Nova 100.
Da kam dann die Kripo-Sittenpolizei und haben mich quasi ohne große Furcht, ich hätte nicht geahnt, irgendwie zu sagen, warum muss ich mitkommen, warum? Mitkommen.
Einfach so.
Mitkommen. Du warst vom ersten Moment an ein Sittenstrolch. Du warst ein 175er. Du warst ein Schwein. Du warst kein Mensch mehr. Du bist das Dreckigste, was es gibt. So wurde mir das klargemacht. Und dann kam ich also sofort. Kriminalpolizei, Abteilung Sitte. Fotografieren von allen Seiten, Fingerabdrücke und dann gingen die Verhöre los.
Das ist Heinz Schmitz. Das, was er beschreibt, ist im Sommer 1961. Nachkriegszeit in Deutschland. Eine Zeit des Aufschwungs, der Wirtschaftswunderzeit. Also eigentlich eine hoffnungsvolle Zeit, wie wir uns jetzt vorstellen. Aber es ist auch eine Zeit, in der vieles nicht geht. Zum Beispiel eine schwule Sexualität leben. Und Heinz ist schwul. Wie die Polizei allerdings davon erfahren hat, dass Heinz überhaupt schwul ist, das weiß Heinz zu dem Zeitpunkt nicht. Heinz ist ein Kriegskind. Er wird 1943 geboren. Heinz selber sagt, er ist ein Kriegsbastard. Also ein Kind, das nach dem Krieg ohne Vater aufwächst. Den Vater wird er nie kennenlernen. Die beiden telefonieren nur ein einziges Mal. Und auch die Mutter hat nicht viel Zeit für ihn. Sie arbeitet selber als Kriegsfotografin und ist ein bisschen aufgeschmissen. Sie weiß nicht, wohin mit dem kleinen Heinz. Und so kommt Heinz als Säugling nach Salzburg zu den Pflegeeltern und verlebt dort 8 Jahre lang eine glückliche Kindheit. Nach diesen 8 Jahren aber hat die Mutter einen Freund, einen Rechtsanwalt, der viel Geld ins Haus bringt. Und sie überlegt sich, jetzt könnte ich Heinz doch zu mir holen. Und das macht sie dann auch wirklich für Heinz, gefühlt aus heiterem Himmel. Heinz kommt zu der Mutter nach Freiburg und kriegt dort als erstes mit, die Mutter hat ständig neue Beziehungen, Affären. Das versteckt die Mutter auch überhaupt nicht vor Heinz. Obendrein lässt sie Heinz auch noch den ganzen Haushalt schmeißen.
Aber ich habe das still ertragen. Erstens, weil die Mutter sehr streng autoritär war und es einfach von mir verlangt hat. Und ich war ein Duckmäuser, ein Feigling. Ich hätte nie gewagt, Widerspruch zu geben. Das war ja die Zeit, es war bieder, spießig, unfrei und druckvoll.
Die 50er Jahre, vielleicht laufen 8mm Filme, vielleicht fahren Käfer, die Leute tragen irgendwie Lederhosen mit Hosenträgern. Ich finde aber, dass er eigentlich gar nicht in diese alte Kulisse so gut reinpasst, denn der wirkt auf mich so neugierig und voller Lebenslust, trotz seiner 74 Jahre. Und in diesem Ambiente beschreibt er mir, wie er als kleiner Junge die ersten sexuellen Erfahrungen mit Jungs gemacht hat.
Wir waren Kinder und dort war an einem See gelebt und ich war ein richtiges Wassertier. Den ganzen Sommer über Ferien waren wir im See, im Wasser. Der war ein größerer Junge und der hat uns Kleine immer gepackt und im Wasser weggeworfen. So nach. Und ich habe gespürt, wenn er mich hochgenommen hat, wie sehr ich mich an diese Haut gedrückt habe. Ich wollte diesen Haut, diesen Körper spüren. Das, meine ich, ist der Urpunkt der Erkenntnis der Homosexualität für mich heute nachträglich. Damals natürlich überhaupt nicht.
Ein paar Jahre später, als er aufs Gymnasium geht, so mit 10, 11, 12, da probiert er das mit den Jungen noch ein bisschen mehr aus.
Vor allen Dingen, ich war ein sehr zarter Junge. Ich möchte nicht sagen mädchenhaft. Ich bin ja auch heute Gott sei Dank nicht irgendwie tuntig oder so. Ich war nicht Mädchen, aber ich war so weich, so, dass sich meine Mitschüler immer gerne an mich gedrückt haben, wenn wir Filmvorführungen hatten, war es dunkel im Raum. Und dann kommen eventuell auch schon die ersten Berührungen, genitalen Berührungen.
Was da genau passiert und was schwule Sexualität ist, das weiß er nicht. Denn Aufklärung gibt es zu der Zeit einfach überhaupt nicht.
Wir wussten gar nichts, außer unseren Trieb kannten wir nichts.
Und dieser Trieb, den beschreibt Heinz bei sich selber als besonders stark, was vielleicht auch am Einfluss seines Bruders und seiner Mutter liegt, die beide ihre Sexualität für diese frühen 50er Jahre sehr freizügig ausgelebt haben.
Ich habe heute den Eindruck, dass ich damals eher bisexuell war, denn erstens durch dieses starke sexuelle Vorleben von meinem Bruder, der also unser Dienstmädchen versorgt hat, wenn meine niemand zu Hause war und ich durfte durch den Spalt zugucken, Meine Mutter war extrem sexuell ausgerichtet, mit wechselnden Männerbekanntschaften. Und immer wenn sie einen neuen Freund hatte, war sie besser gelaunt zu mir. Ich konnte also quasi fast alle Orgasmen meiner Mutter hören. Und somit war Sexualität für mich das ganz, ganz Wichtige geworden. Daraus schloss ich also, ich mag zwar die Jungs, aber ich möchte auch das mit einem Mädchen probieren.
Heinz ist 13 zu der Zeit und irgendwo so zwischen Pubertät und Kindheit. Und da lernt er ein Mädchen kennen, ein Nachbarmädchen. Und die beiden fahren zusammen Fahrrad und spielen zusammen Völkerball.
Dieses Mädchen fand mich außergewöhnlich, weil ich eben sehr, sehr streng, sehr gut erzogen war. Und das hat sie an mich schon als Kind gefesselt.
Dieses Nachbarmädchen wird in der Geschichte von Heinz sehr wichtig werden. Und deshalb möchte Heinz sie auch nicht beim Vornamen nennen, weil er ihre Privatsphäre respektieren und schützen möchte. Die Zeit, in der sich die beiden kennenlernen, das ist Mitte der 50er Jahre, 1956. Da hat Heinz gerade sein erstes Kofferradio bekommen.
Und da haben wir dieses Kofferradio laufen lassen und haben nachmittagelang Elvis Presley und Rock'n'Roll und Bill Haley und all diese Leute getanzt, wie die Wilden. Ich habe noch Bilder. Es war fantastisch.
Sie halten Händchen, sie küssen sich sogar und sie gehen miteinander. So nennt man das damals. Heute würden wir sagen, sie ist seine Freundin. Und er empfindet auch echte Zuneigung zu ihr. Aber zum Teil geht er auch nur mit ihr, weil seine Mutter es so will. Und natürlich, weil die Gesellschaft das irgendwie verlangt. Und Heinz' wirkliche erste sexuelle Erlebnisse hat er dann auch mit Männern. Heimlich allerdings, wenn er mit den Hunden seiner Mutter Gassi geht.
Da habe ich auch in der Stadt gemerkt, dass junge Männer sich nach mir umgedreht haben. Ich war wohl ein sehr hübscher Junge. Und irgendwie habe ich mit 16, 17 20-Jährige oder älter noch kennengelernt. Und die habe ich dann wegen der Heimlichkeit, wegen des Verbots, ja, ich gehe abends immer so zwischen 6 und 7 hinauf zum Wald, vorne an der Ecke, auf der Straße. Kannst du auf mich warten, dann können wir miteinander spazieren. In dem Gedanken, oben im Wald vielleicht es zu treiben, wie man das heute nennt. Einfach irgendwas machen. Es war außer Masturbieren und Knutschen gab es ja nichts anderes.
Ich finde auch hier, dass Heinz so modern klingt, eigentlich überhaupt nicht so duckmäuserisch und so ängstlich, wie er das immer beschreibt. Aber vielleicht hat er sich auch einfach verändert. Er möchte auch unbedingt das mit Frauen ausprobieren und bedrängt deswegen seine Freundin immer mehr.
Ich habe sie sehr früh verführt.
Aber mit 16 und 14.
Mit 16 und 14. Und ich denke, wie sie dann 15 war, dass ich da schon mit sie schon entjungfert habe und solche Dinge.
Auch im Wald.
Ganz furchtbar, ganz furchtbar, ganz furchtbar.
Und er betont vor allem an dieser Stelle, dass es ihm für das Mädchen leid tut, dass es kein schönerer Rahmen ist, in dem es die beiden einfach damals zusammentun. Er sagt dem Mädchen auch überhaupt nichts von seinem Hang zu Männern, weil er sie einfach nicht enttäuschen will. Und das größte Problem, was Heinz hat, ist, dass er mit niemandem über seine sexuellen Neigungen sprechen kann. Und das setzt ihn so unter Druck, dass seine Noten in der Schule in der 10. Klasse rapide abbauen. Die Mutter ist völlig alarmiert und sagt, du musst von der Schule abgehen. Heinz selber sagt, nein, ich möchte Abitur machen. Heinz Mutter sagt, ich möchte, dass du eine Ausbildung machst und zwar bei Kaufhof, weil ich da auch arbeite. Witzigerweise landet Heinz in der Stoffabteilung für Damen. Er hat am Anfang überhaupt keine Lust dazu. Aber er schlägt da total ein, die Frauen finden ihn alle super und er wird zum Stoffexperten und arbeitet 20 Jahre lang in dieser Branche. Nach Feierabend geht Heinz weiterhin in den Wald und trifft sich dort heimlich mit Männern. Gleichzeitig hat er aber auch die Freundin. Also sie ist ein bisschen so sein Alibi. Trotzdem kriegt die Mutter aber Wind von seinen Affären mit den Jungs.
Denn sie hat mir dann mal gesagt, man redet auch von dir und du bist da gesehen worden in so einer kleinen Bar. Wir hatten eine Kaffeebar, wo sich die Männer getroffen haben. Man hat dich in dieser Bar gesehen, da ein Kaffeebar nachmittags. Keine Erklärung, wer, wie, was, wann. Und ich habe ja nie widerredet. Ich habe geduckt und geschwiegen. Und da bin ich schon überzeugt, dass sie dahinter kam. Und dann gedacht hat, wenn er jetzt heiratet, wenn dieses Mädchen so an ihm hängt, meine Mutter, oh ja, wenn ihr, ich richte euch oben im Haus die Etage ein, heiratet dann ihr und das wird alles gut. Die hat im Hinterkopf gehabt, damit geht das Homosexuelle vielleicht weg.
Es geht natürlich nicht weg. Und im August ganz plötzlich steht die Kriminalpolizei vor der Tür. Zwei Typen von der Sitte, die ihn mitnehmen, die ihn als Sittenstrolch, als Schwein bezeichnen. Wie die Polizei darauf gekommen ist, er hat überhaupt gar keine Ahnung zu dem Zeitpunkt. Die Polizei nimmt ihn mit zum Verhör und schüchtert ihn ein.
Wenn wir das dem Lehrherrn erzählen, dann verlierst du sofort deine Lehrstelle. Und das hat mir sofort wieder Druck gegeben. Jetzt musst du zugeben, jetzt musst du zugeben. Und somit habe ich angefangen zu plaudern. Von einem im Kino, der mich angemacht hat, von noch irgendeinem. Dies habe ich dann zugegeben und teilweise auch Namen genannt. Das hat dann die Anklage ergeben. Über homosexuelles Verhalten, Unzucht mit Männern, habe ich hier alles liegen. Ja, es wurde gegen so und so, geboren so und so, wohnhaft bei der Mutter, ein Verfahren wegen Unzucht mit Männern eingeleitet. Er hat 1959, 60 und 61 mit verschiedenen Männern in Freiburg gegenseitig onaniert. Es wird beantragt, das Hauptverfahren gegen ihn vor dem Amtsgericht Jugendgeschäft zu eröffnen. Der Genannte wird beschuldigt und dann kommen die vier Punkte.
Die Staatsanwaltschaft schickt einen Brief, der liegt auch neben uns. Und da sind vier verschiedene Sexualkontakte aufgeführt. Auf Bänken, in der Öffentlichkeit, im Kino und in einem Privatzimmer. In einem Anklagepunkt steht zum Beispiel, er habe sich von einem anderen Mann unsittlich im Kino über den Oberschenkel streichen lassen. Und das ist so, aus heutiger Sicht wirkt es einfach grotesk. Aber für Heinz ist genau das 1961, er ist gerade mal 17 Jahre alt, völlig existenzbedrohend. Wenn das bekannt wird, was ihm vorgeworfen wird, dann verliert er nicht nur seinen Job, er wird auch, glaube ich, keinen anderen mehr finden.
Zur Zeit der Begegnung der Untergetan, sei er nach seiner geistigen und sittlichen Entwicklung reif genug gewesen, das Unrecht der Taten einzusehen. Die Taten sind Vergehen, strafbar gemäß § 175 und so weiter und so weiter. Das ist doch haarsträubend.
Der Termin zur Hauptverhandlung ist im Februar 62. Heinz hat furchtbare Angst. Er ist auch völlig alleine bei dieser Gerichtsverhandlung. Seine Mutter ist nicht da. Warum? Weiß er nicht. Er hat keinen Anwalt. Nur das Jugendamt hat einen Vertreter geschickt.
Ich war mutterseelenallein. Ich weiß es noch, wie zitternd in meinem Kaufhausanzügle ich vor dem Richter gestanden bin. So, das war ein scharfer Jugendrichter. Angeblich soll er bei Sittengeschichten besonders scharf gewesen sein.
Viele Homosexuelle, die wegen des Paragraphen 175 verurteilt wurden, sind viele Jahre ins Gefängnis gegangen. Heinz hat also in Anführungszeichen Glück, er bekommt nur 2 Jahre auf Bewährung. Wenn er aber in dieser Zeit noch einmal beim Sex mit Männern erwischt wird, dann muss er ein halbes Jahr in den Knast.
Aber damit du Strafe spürst, gehst du 3 Wochenenden in diese Strafanstalt.
Die Strafe sitzt auf jeden Fall, denn 2 Jahre lang guckt Heinz überhaupt keine Männer an. Stattdessen verliebt er sich mehr und mehr in das Mädchen. Und als er 19 und sie 17 ist, verloben sich die beiden und machen ihre Liebe offiziell. Die Hochzeit soll im Juli 65 sein und er schneidet ihr sogar das Brautkleid dann mit Stoffen und so. Kennt er sich ja aus. Leider passt das Kleid nicht mehr, weil als die Hochzeit stattfindet, ist sie schon 5 Monate schwanger.
Ich war verliebt. Und die ersten Ehejahre waren wunderbar mit dem Baby, das war ganz prima. Und ich war der ideale Vater, pflichtbewusst bis dort hinaus. Und oben drüber dirigiert das schlechte Gewissen. Ich habe mein ganzes Leben ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich vergöttere sie. Sie ist die beste Frau, die man sich denken kann. Aber ich habe sie nicht genügend geliebt, wahrscheinlich.
Und du hast
bis
auch nicht
die 2 Jahre rum waren. Ach so, ja. Und ich wusste, jetzt besteht nicht mehr die Gefahr, dass ich ins Gefängnis muss. Dann fing ich schon wieder an zu blinken.
Heinz steht ja so auf Oper und auf Theater. Und bei der Arbeit kriegt er Freikarten. Und möchte eigentlich seine Frau mitnehmen und sagt ihr, komm mit ins Theater, ich habe Karten. Aber sie interessiert das nicht so. Sie sagt ihm, geh allein. Und wenn die Vorstellung vorbei ist, dann kommt er in Versuchung und treibt sich im Kolombi-Park in Freiburg rum. Wir gehen raus. Heinz zeigt mir diesen Park.
Und da standen dann die sich anbietenden Leute oder die jemanden gesucht haben.
Und da geht ihr einfach aneinander vorbei.
Und da geht man aneinander vorbei und schaute sich an. Und da war dann die Frage, wer bleibt stehen oder ob er Zeichen gibt, geh weiter. Das war also ganz typisch. Da habe ich doch immer meist nach meinen Theaterbesuchen bin ich hier gelandet. Bestimmt jedes Mal. und habe hier mir meine Befriedigung geholt.
Und keinen Ton. Nie. Niemals.
Jahrelang macht er das so. Immer im Geheimen, immer in der Angst, seine Frau könnte es herausfinden. Aber dieses Doppelleben geht auch nicht spurlos an Heinz vorbei.
Die Sexualität wurde immer schwächer, immer schlechter. Ich habe immer weniger gewollt. Und sie war ja nun auch Ende 20, sie war voll im Saft. Und von mir kam nicht mehr sehr viel und nichts Besonderes. Und somit habe ich ihr wohl irgendwie mal erklärt, dass ich wohl einen Hang zu Männern habe. Und das war dann diese grenzenlose Erkenntnis ihrerseits, ja, warum nicht Frauen, warum Männer? Gegen Frauen könnte ich konkurrieren. Dann haben wir Versuche angenommen, die Ehe zu retten. Und da begannen 5 höllische Ehejahre.
Sie probieren eine offene Ehe. Das heißt, jeder kann so viele andere Sexualpartner haben, wie er will.
Und sie lernte einen jungen Mann kennen, einen kräftigen jungen Mann, der ihr erstmalig das gegeben hat, was ein Mann einer Frau geben muss, was ich ihr die ganzen Jahre nie gegeben habe. Befriedigung.
Und auch das hat sich für dich scheiße angefühlt.
Und das war die Hölle.
Es kommt auch immer häufiger dann zu lautstarken Streitereien zwischen ihm und seiner Frau.
Und ich sehe noch, wie sie sich anzieht, also einen heißen Slip anzieht und so weiter, sehe ich noch. Und Stunden später kommt sie zurück und zieht sich wieder aus und ich sehe den Slip umgedreht, du weißt, das Bändel hinten raus. Und da habe ich durchgedreht. Eifersucht. Größter Wahnsinn, der größte Blödsinn. Ich habe so getobt. So, jetzt weiß ich, dass du mit ihm fixst und so. In diesem Motto ging es dann los. Vulgärste Form. Also das hat sich immer mehr gesteigert.
Die Kinder kriegen das natürlich auch mit und wollen mehr und mehr wissen, warum streiten sich die Mama und der Papa immer so. Und als sie 12 und 6 Jahre alt sind, erzählt die Frau ihnen nach einem dieser Streits wutentbrannt, dass der Papa auf Männer steht. Und so geht der Ehekrieg weiter, bis sich Heinz' Frau wirklich dann in jemanden richtig verliebt. Am 1. Oktober 78 muss Heinz ausziehen, es geht nicht mehr, 13 Jahre nach der Hochzeit und am selben Tag zieht der neue Mann bei ihr ein. Zu dem Zeitpunkt ist Heinz 35 Jahre alt. Er zieht in eine klitzekleine Wohnung, die Wohnung, in der er jetzt auch noch lebt und mir gegenüber sitzt. Er darf seine Familie, also seine Töchter, regelmäßig sehen, aber er fühlt sich natürlich trotzdem oft einsam und macht im Grunde genommen aber das, was er schon seit langer Zeit macht. Er geht in den Park und er geht in die Klappe. Das ist eine öffentliche Toilette, in der sich Schwule am Pissoir aufstellen und dann suchen die sich einander aus und verschwinden dann in der Toilette. Und einmal, als er diese Klappe besucht, lernt er einen Mann kennen, in den er sich richtig verliebt. Benedikt.
Und das ging also sekundenschnell, waren wir zusammen. Und dann hat er sich eben eröffnet, dass er ein Benediktinermönch ist und im Kloster hier oben ist und er studiert Theologie und so weiter. Und war also gnadenlos schwul und grenzenlos gut. Der war 29 Jahre alt und ich habe ihn also sehr, sehr geliebt und er hat mich abgöttisch geliebt und dann mir eröffnet, er hat schwarzen Hautkrebs.
Benedikt ist Heinz' erste wirkliche große Liebe. Aber Benedikt kommt ins Krankenhaus und Heinz geht ihn ein Dreivierteljahr lang besuchen, aber Benedikt stirbt. Nach Benedikts Tod macht Heinz aber im Grunde genommen eigentlich genauso weiter wie zuvor. Er tobt sich aus, er geht weiter in den Schwulenpark, er geht weiter in die Klappe. Aber sein Schwulsein ist nach wie vor geheim. Also kein Mensch weiß davon. Ende der 70er, Anfang der 80er wissen nur seine Ex-Frau und seine beiden Töchter davon. Das ändert sich erst, als er 40 ist, 1983. Heinz arbeitet in einer Kneipe als Geschäftsführer und hat ziemlich viel Spaß dabei.
Und da sind die Menschen dahinter gekommen, dass dieser Heinz hinter der Theke schwul sein muss.
Weil?
Seine ganzen Ambitionen, seine Art, sein Rumgetanze. Ich habe dann da, weiß Gott, wie rumgetänzelt. Und der muss so sein. Und da hat der ganze Lokal darüber gesprochen. Und da kam dann, ich weiß es noch, ein kräftiger Bulle. Und er sagt, sag mal Heinz, alle sagen, du bist andersrum. Bist du jetzt schwul oder nicht? Jawohl, ich bin. Und wenn ihr es wissen wollt, kommt in mein Bett.
Er steht danach überhaupt nicht mehr unter dem Druck, sein Schwulsein verheimlichen zu müssen. Er zeigt seine sexuelle Veranlagung offen und das fühlt sich einfach super für ihn an. Die Vergangenheit holt ihn erst 1998 wieder ein, viele Jahre später, als seine Mutter stirbt. Und Heinz hatte ja immer ein schwieriges Verhältnis zu ihr. Und dann sortiert er ihren Nachlass. Und was findet er? Einen Brief. Die Mutter hat ihn am 20. Juli 1961 geschrieben, kurz bevor die Kriminalpolizei ihn damals zu Hause abgeholt hat.
Ich werde mit dem Jungen nicht mehr fertig.
Ja.
Helfen Sie mir, können Sie mich mal besuchen?
Hat sie dem Jugendamt geschrieben?
Dem Jugendamt geschrieben, der Brief liegt hier. Der Zweck meines Schreibens ist jedoch ein anderer. Mein Junge hat in letzter Zeit derartige Erziehungsschwierigkeiten gemacht und das zwar in einer Form, denen ich als Privatperson nicht mehr gewachsen bin, ebenso als Mutter. Da, wenn es so weitergeht, seine Lehrstelle gefährdet ist, habe ich mich entschlossen, Sie, das Stadtjugendamt, zu bitten, in diesem Falle einzugreifen. Ich danke Ihnen für den Voraus.
Seine Mutter hatte damals an das Jugendamt geschrieben und die müssen den Brief der Mutter an die Polizei weitergereicht haben. Heinz' Mutter hat also zumindest indirekt ihren eigenen Sohn verraten und dieses Geheimnis bis zu ihrem Tod für sich behalten.
Ich habe ihr nie verziehen in dem Sinne. Ich kämpfe heute noch mit mir, ob ich das Gefühl des Verzeihens nicht spüren könnte. Aber durch diese Härte, die sie mir und diese Nichtliebe, die sie mir entgegengebracht hat, und ich glaube sogar, dass sie mich gehasst hat wegen dieser Geschichte. Also das alles macht mich immer noch ungleich gegen sie. Ich habe heute noch Albträume, in der sie auftaucht, die in diesem Haus abspielen. Dieses Haus ist für mich auch eine ganz furchtbare Geschichte.
Mit diesen Gefühlen lebt Heinz bis heute. Erst 2013 passiert etwas in seinem Leben, was ihm zum ersten Mal die Gelegenheit gibt, offen über die Vergangenheit zu reden. Die Magnus-Hirschfeld-Stiftung aus Berlin setzt sich für die Rehabilitierung der nach § 175 Verurteilten ein und ist auf der Suche nach Zeitzeugen in Süddeutschland. Sie finden Heinz über die AIDS-Hilfe und Heinz ist sofort begeistert. Er erklärt sich bereit, mitzumachen. Die Lokalzeitung kommt auf ihn zu und er gibt ihr ein Interview und erzählt ihr genau das, was er mir jetzt auch erzählt.
Und dann kam die Frage, was machen wir mit dem Namen? Und ich, kämpferisch wie ich war, ja, Sie können meinen ganzen Namen reinschreiben. Ich kämpfe mit offenen Waffen.
Zwei Tage später klingelt das Telefon. Heinz' Frau ist dran.
Aufgrund deines Artikels und der Anrufe, die wir gekriegt haben, möchten wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Und damit war das Familienleben beendet. Ich war fertig, ich war völlig fertig.
Seine Ex-Frau und Tochter brechen jeglichen Kontakt zu ihm ab. Und das, obwohl sie ja eigentlich schon lange Zeit wissen, dass Heinz schwul ist. Aber dass er so offen mit seinem Namen in der Zeitung darüber spricht, das beschämt sie. Und dann hört er jahrelang nichts mehr von seinen Töchtern und seiner Ex-Frau. Kein Kontakt mehr. Auch nicht 2017, als das Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung homosexuell verurteilter Personen in Kraft tritt. 57 Jahre nach Heinz' Verurteilung wird das Urteil von damals aufgehoben und Heinz bekommt 4.500 Euro Entschädigung. Das schlechte Gewissen gegenüber seiner Ex-Frau, das quält Heinz immer noch und vielleicht sogar noch mehr, seit er das Interview der Lokalzeitung gegeben hat. Er sagt, dass das, was er ihr angetan hat, eigentlich das wirkliche Verbrechen ist. Nicht sein Schwulsein an sich, sondern dass er sie geheiratet hat, dass er ihr zwei Kinder gemacht hat. Er kann sich das einfach nicht verzeihen.
Ich bin so nahe dran, sie zu bitten, weil es ist nun sehr schwierig. Können wir nicht mal wirklich sitzen und über das Vergangene reden.
Ja.
Ich würde so gerne mich bei dir entschuldigen. Und sowas. Also, ich komme gleich drehen, ich darf gar nicht weiterreden. Hat mich jetzt erwischt. Entschuldigung.
Heinz wünscht sich so sehr, dass er diesem Nachbarmädchen ohne Namen, das ihn seit über 50 Jahren in seinem Leben begleitet, dass er ihr irgendwann sagen kann, es tut mir leid, dass er sie um Verzeihung bitten kann. Und ich wünsche ihm, dass er auch vielleicht einfach sich selber verzeihen kann.
Deutschlandfunk Nova 100.